Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du eine Episode des Podcasts Nervensache unseres Kooperationspartners, der Deutschen Hirnstiftung. Viel Spaß beim Zuhören.
Nervensache, der Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu Nervensache, dem Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Mein Name ist Anne-Sophie Bisalski. Ich bin Neurologin und Notfallmedizinerin im Ruhrgebiet und Mitglied des Vorstandes der Deutschen Hirnstiftung. Die Geschäftsführerin der Deutschen Hirnstiftung, Anne Pawelczyk, und ich haben es ja in der vergangenen Woche schon angekündigt. Ich habe zwei Gäste, mit denen ich über eine häufige neurologische Erkrankung sprechen möchte. Wer nochmal nachhören mag, über was Anne und ich uns vergangene Woche unterhalten haben, der darf das gerne tun. Da berichten wir auch ausführlich über die Deutsche Hirnstiftung, wer wir sind und was wir so machen. Es lohnt sich also auf jeden Fall nochmal reinzuhören. Aber kleiner Spoiler am Rande, auch am Ende dieses Podcasts werde ich nochmal ganz kurz darauf eingehen. Also einfach bis zum Schluss dranbleiben. So, nun aber zum heutigen Fall und zu meinen beiden Gästen. Ich war im September in Berlin beim ersten Kongress der Deutschen Schlaganfallgesellschaft. Dort habe ich mich mit meinen beiden Interviewpartnern getroffen. Und euch nehme ich jetzt einfach mal mit in dieses Gespräch. Quasi bei mir im Podcaststudio war Frau Dorothea Selicki. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Frau Selicki, Sie sind 60 Jahre alt und sind uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Sie berichten uns als Betroffene einer neurologischen Erkrankung und ich freue mich sehr, mit Ihnen so offen sprechen zu dürfen.
Gerne, danke schön.
Bevor Sie uns aber nun berichten können, möchte ich auch noch meinen zweiten Gast begrüßen. Der sitzt virtuell und räumlich quasi neben mir. Herzlich willkommen, Herr Professor Tomalla.
Hallo, freue mich auch hier zu sein.
Herr Professor Tomalla, Sie leiten in Hamburg die Klinik und Poliklinik für Neurologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Einer Ihrer beruflichen Schwerpunkte ist die Schlaganfallforschung und natürlich die Bildgebung bei neurovaskulären Erkrankungen. Lassen Sie uns starten. Frau Selicki, ich habe es ja schon angedeutet, Sie sind Betroffene einer neurologischen Erkrankung. Ihre Geschichte beginnt vor 2 Jahren, nämlich im September 2023. Können Sie uns erzählen, was da genau passiert ist?
Nachts bin ich aufgestanden und da hat mein Mann gesagt, mit dir stimmt was nicht. Ich bin zur Toilette gegangen und zurück bin ich Schlangenlinien gelaufen. Und da ist er aufmerksam geworden, dass irgendwas nicht stimmt. Da hat die Übung mit Händen und Füßen und Sprechen mit mir gemacht und dann hat er gesagt, stimmt was nicht. Ich glaube, wir müssen einen Arzt rufen. Ich wollte nicht, aber er hat darauf bestanden.
Nachts kann man ja mal ein bisschen unsicher auf den Beinen sein, aber irgendwie hat der Ehemann der Patientin gemerkt, dass da was nicht stimmt. Welchen Test hat er da genau gemacht?
Ja, das ist der Fast-Test, der Ehemann von Frau Selicki angewandt hat. Und das ist ganz toll, dass er in dem Moment auch so geistesgegenwärtig war, daran zu denken, überhaupt an einen Schlaganfall zu denken und dann auch den Test kannte, mit dem man ganz einfach checken kann, ob ein Verdacht auf Schlaganfall vorliegt. Ich kann das ja einmal kurz erklären. FAST steht für 3 kurze Tests, die man machen kann. F für Face, das kommt aus dem Englischen, also das Gesicht. Da kann man schauen, ob es eine Asymmetrie im Gesicht gibt, einen hängenden Mundwinkel. Dann A steht für Arm. Man soll einfach schauen, hängt ein Arm herunter, wenn die Arme vorgehalten werden. S steht für Sprache. Das ist die Frage, gibt es Auffälligkeiten beim Sprechen, beim Verstehen, bei der Aussprache? Und wenn eine der 3 Sachen auffällig ist, dann kommt T für Time, die Zeit ins Spiel. Dann muss man ganz schnell handeln und die Feuerwehr rufen.
Ihr Ehemann hat also richtig besonnen und schnell reagiert. Und Sie kamen unter dem Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus. Wie ging es dann weiter?
Da bin ich nachts auf die Stroke gekommen. Und am nächsten Morgen bin ich ganz normal aufgestanden und war nichts. Ich dachte schon, gut, das war's. Ich komme heute oder morgen nach Hause, weil da keine Symptome waren.
Kurzer Einwurf, Frau Selicki kam auf eine spezialisierte Schlaganfallstation, auch Stroke Unit.
Mit dem Wort Stroke Unit bezeichnen wir ja die Schlaganfall-Spezialstationen, die nachweislich die Behandlung und das Outcome von Menschen mit Schlaganfall verbessern. Das handelt sich dabei um spezialisierte, interdisziplinäre Stationen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist berufsübergreifend, das wird pflegerisch, ärztlich, therapeutisch mit den Menschen mit Schlaganfall gearbeitet. Diese werden versorgt und betreut. Ein wesentlicher Teil ist das Monitoring, das heißt kontinuierliche Überwachung von Blutdruck, von EKG, von Temperatur, auch klinisches Monitoring zu schauen, geht es dem Patienten gut, gibt es Verschlechterungen, um dann schnell reagieren zu können. Und vom ersten Tag an wird dort auch die Reha gestartet letztlich, also durch Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie.
Bevor wir nun die Geschichte weiterhören, sollten wir mal über das Krankheitsbild von Frau Selicki, also den Schlaganfall, sprechen. Grundsätzlich unterscheiden wir zwei Hauptformen, nämlich einmal den ischämischen und dann den hämorrhagischen Schlaganfall. Ersteres, die Ischämie, bedeutet, dass es im Gehirngewebe zu einer Unterversorgung mit Blut kommt. Also wenn zum Beispiel eine Arterie, die das Gehirngewebe versorgt, verstopft ist oder aufgrund von Arteriosklerose eine Verengung erlitten hat und das Blut einfach nicht mehr zu seinem Ziel, nämlich zu den Hirnzellen, fließen kann. Das ist mit etwa 80% der Fälle die häufigste Form des Schlaganfalles. Die andere Form ist der hämorrhagische Schlaganfall, bei dem ein Blutgefäß oder ein Aneurysma, also die Aussackung eines Blutgefäßes, reißt und das Blut ungehindert in das Gehirngewebe strömt. In beiden Fällen treten die Symptome schlagartig, also ganz plötzlich auf und verursachen eine Symptomatik, die bereits einen wichtigen Hinweis gibt auf die betroffene Gehirnregion. Übrigens, bevor man eine Bildgebung vom Patienten hat, kann man meistens klinisch nicht unterscheiden, um welche Art von Schlaganfall es sich beim Patienten handelt. Hierzu braucht man also die Bildgebung, meistens im Akutfall eine Computertomographie, um zwischen Ischämie und Blutung zu unterscheiden. Und nun betrachten wir mal den ischämischen Schlaganfall genauer, denn darum geht's heute. Sehr vereinfacht kann man sagen, es gibt zwei große und typische Ursachen, warum ein Gefäß im Gehirn verstopft. Entweder ist die Arteriosklerose verantwortlich, also Ablagerungen in den Gefäßinnenwänden, die Engstellen bilden oder sich mit der Zeit dann ganz verschließen. Manchmal können sich aus diesen Ablagerungen auch Teile, sogenannte Plaques, lösen, die dann verschwemmt werden und dann eben etwas später zu einem Gefäßverschluss führen. Die klassischen Ursachen für Arteriosklerose kennen wir natürlich. Das sind Bluthochdruck, Rauchen, erhöhte Blutfettwerte oder Diabetes mellitus. Die zweite große Ursache für den ischämischen Schlaganfall sind sogenannte Embolien, also Blutgerinnsel, die zum Beispiel im Herzen entstehen und dem arteriellen Fluss folgend in Gehirngefäße gespült werden. Dort bleiben sie dann früher oder später hängen, also wenn die Gefäße eben enger werden. Diese Blutgerinnsel, auch Emboli genannt, entstehen meistens durch Vorhofflimmern, also eine Herzrhythmusstörung. Wenn Patienten auf die Stroke Unit aufgenommen werden, wird stets eine genaue Ursachensuche betrieben. In der Neurologie wollen wir nämlich unbedingt wissen, was die Ursache war, um einen erneuten Schlaganfall zu vermeiden. Denn wo sich einmal ein Blutgerinnsel gebildet hat, kann das auch ein zweites Mal passieren, wenn man eben keine Therapie einleitet. Durch sehr viele Studien in den vergangenen Jahrzehnten wissen wir, dass das Risiko für einen erneuten Schlaganfall in den ersten Tagen nach dem Initialereignis erheblich erhöht ist. Das heißt, die Patienten sind nach der Akutphase noch weiterhin bedroht, einen erneuten Schlaganfall zu erleiden. Die Zahlen sehen ungefähr so aus. Innerhalb der ersten 24 Stunden liegt die Gefahr für einen erneuten Schlaganfall bei etwa 5% und steigt dann innerhalb der ersten Woche auf rund 10% an. Und wenn keine adäquate Behandlung erfolgt, erleiden bis zu 20% der Betroffenen einen erneuten Schlaganfall in den kommenden Wochen. Das kann man also verhindern, wenn man die möglichen Ursachen und Risikofaktoren ausschaltet, also zum Beispiel bei Vorhofflimmern eine blutverdünnende Medikation einleitet, die sogenannte orale Antikoagulation. Im Fall von Frau Selicki ist es dann leider auch so gekommen. Auf einen kleinen, kurzdauernden Schlaganfall, der ohne Symptome verblieb, ist ein größerer gefolgt.
An dem Donnerstag zuvor konnte ich wirklich aufstehen. Ich habe mich selbst von allen befreit sozusagen und bin spazieren gegangen auf dem Flur. Und an dem nächsten Morgen, also Freitag, wollte ich auch aufstehen. Ging nicht. Ich bin zusammengekracht, lag auf dem Fußboden. Und dann kam die Krankenschwester, hat mir geholfen und hat gesagt, sie muss den Arzt holen. Dann anschließend bin ich in CT gefahren worden und dann hieß es, Ja, erneuter Schlaganfall.
Frau Siddiqui ist dann natürlich noch einige Tage in der Klinik geblieben. Es konnte herausgefunden werden, was die Ursache für den Schlaganfall war. Die Symptome, nämlich die Lähmung der rechten Seite, sind leider geblieben.
Naja, dann musste ich erstmal damit klarkommen, was passiert ist. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet und ich habe gedacht, ich gehe am Freitag nach Hause. Nein, ich bin da geblieben und es wurde dann alles Mögliche unternommen, um das Ganze zu erklären und auch zu behandeln. Dann habe ich, muss ich zugeben, ein bisschen da rumgelegen. Und ein paar Tage später kam ich auf die normale Station und es wurde von mir wirklich ständig verlangt nach Therapie. Die habe ich bekommen, einmal oder zweimal am Tag. Das war nicht unbedingt zufriedenstellend, also auf jeden Fall für mich. Und da habe ich beschlossen, schon am zweiten Tag, ich komme hier raus, auf meinen Füßen, aber das war nicht zu erreichen. Und dann kam ich nach 2 Wochen, 2,5 Wochen in die Reha.
Das klingt nach einem sehr harten Einschnitt in Ihr Leben, Frau Siddiqui. Und man hört so ein bisschen raus, dass Sie da wahrscheinlich auch erst mal gehadert haben, weil Sie nicht das Gefühl hatten, dass es richtig weitergeht. Was ist dann in der Reha passiert?
In der Reha ist passiert eigentlich die ersten 4 Tage nichts. Die Betreuung war ganz gut, aber von mir, also meiner Ansicht nach, ging gar nichts los. Auf den Montag habe ich mich sehr gefreut. Da kamen die Therapeuten und ich habe natürlich gedacht, jetzt geht's los, weil ich will wieder zurück in mein Leben. Da hat man sich kennengelernt und es passierte nichts. Und da wurde ich sehr unzufrieden. Das habe ich kundgetan und habe gesagt, ich brauche Therapie. Ich war, glaube ich, sehr, sehr, sehr nervig für alle, aber ich habe dann letztendlich meine Therapien bekommen. Und wenn nicht, bin ich meinem Rollstuhl nach vorne gefahren und habe gesagt, wenn ein Platz frei ist, ich bin bereit. Und das war die ganze Zeit so.
Frau Siddiqui ist dann fast 10 Wochen lang in der Reha-Klinik geblieben und hat sich buchstäblich ihre Therapien erkämpfen müssen. Doch mit dem Ergebnis war sie nicht richtig zufrieden.
Ich kam da raus, die Hand konnte ich ein bisschen bewegen, den Arm minimal, aber die Hand hat sich bewegt und ich bin tatsächlich auf meinen Beinen rausgegangen. Es war sehr schlecht, aber ich wollte unbedingt laufen. Und da bin ich rausgegangen. Hat, glaube ich, ziemlich lange gedauert, aber das war mein Wunsch, da auf meinen Beinen rauszugehen. Und das habe ich geschafft.
Sie kann also zwar gehen, aber insbesondere die Hand macht noch nicht richtig mit. Also stellt sich Frau Siddiqui bei Herrn Professor Tomalla vor. Denn sie will einfach mehr erreichen. Herr Professor Tomalla, welche Funktionseinschränkung bestand, als Sie die Patientin kennengelernt haben?
In dem Moment bestand noch eine hochgradige Lähmung. Die Hand hat zwar Funktion gehabt, war aber noch weit davon entfernt, im Alltag normal eingesetzt. Wenn das Bein war schwer gelähmt, gehen war, wie Frau Siddiqui gerade geschildert hat, fast nicht möglich. Sie haben es ja geschafft, dann mit ganz langsamen Schritten alleine zu gehen. Aber da war einfach eine hochgradige funktionelle Einschränkung noch.
Frau Siddiqui ist richtig ungeduldig. Sie will auf jeden Fall weiterkommen mit ihren Therapien und startet am Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf eine intensive Physiotherapie.
Ja, ich kam um 9 Uhr an und bis 13 Uhr habe ich durchgearbeitet. Wirklich, die Damen haben mich gefordert und ich habe das mitgemacht und habe gesagt, ich mache alles, was möglich ist, damit ich wieder rauskomme. Und das hat sehr viel gebracht, aber allerdings die Arbeit mit meinen Therapeuten zu Hause war auch sehr wichtig. Die haben mich von Januar an vorbereitet, weil als ich bei Dr. Professor Tomalla war im Dezember, war ich noch nicht bereit, eine Forced Use zu machen.
Sie haben das Stichwort jetzt schon eingeworfen, Forced Use Therapie. Was genau ist das, Herr Tomalla? Was kann man sich darunter vorstellen?
Die Forced-Use-Therapie ist eine besondere Form der Reha-Behandlung zur Erholung motorischer Funktionen. Ein anderes Wort ist auch die Constraint-Induced-Movement-Therapie, die so ein bisschen sagt, worum es geht. Es geht nämlich darum, die gelernte Nichtverwendung der gelähmten Extremität zu überwinden, indem man in diesem Fall den gesunden Arm, zum Beispiel wenn es um den Arm geht, vorübergehend lähmt, indem man ihn fixiert mit Schienen oder Handschuhen, Denn es ist ganz naheliegend, Menschen nach einem Schlaganfall, wenn die eine Seite gut funktioniert, dann neigt man immer dazu, die gesunde Seite zu verwenden und zu vermeiden, die schlechter funktionierende kranke Seite einzusetzen. Und das führt dazu, dieser Learned Non-Use, dass die Seite sich auch nicht gut erholt. Und wenn man die Menschen zwingt, durch vorübergehende Immobilisierung der gesunden Seite die parätische Seite einzusetzen, dann hat man sehr gute Therapieerfolge.
Die Forced-Use-Therapie gibt es inzwischen an mehreren Kliniken. Der Aufbau kann sich von Zentrum zu Zentrum etwas unterscheiden. Aber das Prinzip ist dasselbe. Die betroffene Extremität oder eben die ganze Seite wird sehr intensiv, meist mehrere Stunden am Tag und das für mindestens 2 Wochen am Stück beübt und trainiert. Für mich klang das jetzt fast ein bisschen frustrierend. Man ist ja permanent dazu gezwungen, die Seite zu benutzen, die nicht gut funktioniert. Frau Selicki hat uns aber verraten, dass sie die Therapie sogar zu Hause immer wieder eingesetzt hat, um ihre Hand immer wieder in Aktion zu bringen.
Also ich persönlich habe zu Hause wirklich alles mit der rechten Hand versucht zu machen. Einige Tassen und Becher und Teller haben dran glauben müssen. Und immer versucht, alles mit der rechten Hand zu machen. Und den Fuß und mein Bein habe ich auch dazu gezwungen.
Gibt es bei der Forced-Use-Therapie eigentlich Unterschiede zwischen Arm und Bein?
Also klassischerweise ist die Forced-Use-Therapie erstmal eingeführt worden für die Erholung der Handfunktion und der oberen Extremität. Das ist ja auch tatsächlich mit die wichtigste Extremitätenfunktion, sehr differenzierte Funktion. Es gibt ganz viel Reha, die auf Wiederherstellung der Handfunktion fokussiert ist. Insofern gibt es da die ersten Studien, auch die meisten Daten. Aber man hat gesehen, dass natürlich auch für die Rehabilitation bei Lähmung des Beines eine angepasste Forced-Use-Therapie sinnvoll sein kann. Es ist natürlich viel leichter, den Arm zu fixieren, in eine Schlinge zu legen und mit der anderen Hand zu arbeiten als beim Bein, aber auch das geht. Und die Patientinnen zu zwingen, sich bei der Rehabilitation, beim Gangtraining auf das gelähmte Bein zu fokussieren und zu stützen. Insofern kann man auch das machen.
Mit einer enormen Disziplin und Motivation hat sich Frau Selicki die Funktion von Arm und Bein zurückerobert. Ich habe sie gefragt, was sie angetrieben hat. Und sie hat mir das hier geantwortet.
Ich hatte immer mein Ziel vor Augen. Die Niederlagen und auch tiefe Punkte habe ich auch gehabt und habe ich heute noch. Zum Beispiel für mich war sehr schwer, eine Ampel zu überqueren, weil ich Angst hatte, dass ich das nicht schaffe. Rüberzukommen bei Grün, das schaffe ich immer noch nicht. Aber das interessiert mich nicht, da müssen alle anderen warten. Und jetzt versuche ich sogar ohne Stock draußen zu laufen. Und da muss ich sagen, gibt es auch Momente, wo ich denke, oh, ist gerade gut gegangen. Aber ich mag weiter.
Dieses intensive Üben, das beharrliche Wiederaufstehen, wenn man vielleicht mal hingefallen ist, das hat mich an 2 Dinge erinnert, die meisten von uns aus dem Alltag kennen. Nämlich, wenn man beispielsweise eine neue Sportart oder auch ein Instrument erlernt. Das geht halt auch nur mit viel Übung. Und auch Herr Professor Tomalla hat diese beiden Beispiele herangezogen, um zu erklären, was bei der Forced-Use-Therapie passiert.
Im Grunde ist es ja genau das. Man versucht, etwas zu lernen mit der Hand zum Beispiel, was man noch nicht kann oder mal konnte und wieder lernen muss nach einem Schlaganfall. Und auch da kommt es ist leider so, auf die Intensität an. Wenn man professionelle Musiker fragt, die haben viele 10.000 Stunden in ihrem Leben geübt. Und wenn man das halt nur eine Stunde die Woche macht, dann kommt man halt nicht weiter und wird kein professioneller Musiker. Und beim Sport ist es genauso. Auch da kommt es auf die Intensität des Trainings an. Das kann jeder Profisportler berichten. Und genauso ist es mit der Schlaganfallrehabilitation. Und ich finde, den Menschen zu sagen, es ist im Prinzip wie beim Sport, ihr müsst trainieren, ihr müsst Energie reinbringen, dann kommt auch was raus. Das ist oft ganz motivierend, also so ein positives Bild damit ranzuziehen.
Wie ist es denn, wenn beispielsweise der Schlaganfall schon länger zurückliegt und man sich erst nach einer gewissen Zeit zu einer intensiven Therapie entscheidet? Ist es dann zu spät?
Nein, das ist auf jeden Fall etwas, was man im Grunde immer auch spät nach einem Schlaganfall machen kann. Gerade so ganz frisch nach einem Schlaganfall macht man es üblicherweise nicht. Da wartet man erstmal den Verlauf der ersten Wochen und den normalen Reha-Verlauf ab, um zu gucken, wo ein stabiles Defizit ist. Und es ist eine ganz klare Empfehlung. Es ist nie zu spät. Auch wenn es ein Jahr lang sich nichts getan hat, kann man immer durch eine neue intensive Reha immer noch etwas erreichen. Also das ist ganz klare Aufruf. Das muss man nicht abhaken und sagen, hat man verpasst, ist zu spät. Im Gegenteil.
Klares Votum also von unserem Experten. Es ist nie zu spät, nach einem Schlaganfall oder einer anderen Hirnschädigung das Training zu starten. Und ganz wichtig ist es natürlich, nicht die Hoffnung oder sein Ziel aus den Augen zu verlieren. Frau Selicki hat hierzu folgenden Tipp.
Wichtig ist wirklich, sich ein Ziel zu setzen. Ich finde, das ist das Wichtigste. Oder einfach neidisch auf die anderen sein. Das heißt, gesunder Neid. Wenn andere Patienten mehr konnten als ich, da habe ich mir gedacht, so in 2 Tagen kann ich das auch. Und es klappte.
Ich mache es jetzt mal ganz vereinfacht. Was durch die intensive Übung, zum Beispiel im Rahmen der Forced-Use-Therapie im Gehirn passiert, kann man eigentlich pauschal unter die Überschrift Neuroplastizität packen. Richtig?
Ja, da gibt es in der Tat viele spannende Einsichten aus den vergangenen 2 Jahrzehnten, würde ich mal sagen, wo man gelernt hat, mit Mitteln der funktionellen Kernspintomographie, aber auch mit Hilfe von Magnetstimulation oder EEG-Untersuchungen zu schauen, was denn im Gehirn an Veränderungen der Hirnaktivierung oder der Hirnerregbarkeit nach einem Schlaganfall und im Verlauf der Rehabilitation passiert. Und es gibt so ein paar, ich würde sagen, allgemeine Muster. Klassischerweise sieht man, wenn Hirnareale zerstört werden durch einen Schlaganfall, fällt die Funktion aus. Und häufig wird in der ersten Zeit danach durch homologe Areale, also vergleichbare Areale, Spiegelareale auf der anderen Seite, auf der anderen Hirnhälfte, ähnliche Funktionen übernommen. Es gibt zum Beispiel, wenn Sprache betroffen ist, die typischerweise in der linken Hirnhälfte lokalisiert ist, dann eine zunehmende Aktivität in den rechten Arealen, die spiegelbildlich zu den gestörten Spracharealen sind. Was wir dann aber häufig sehen, ist, dass gerade mit guter Erholung von Funktionen kommt eine Übernahme der Hirnaktivität in benachbarten Hirnregionen um den Schlaganfall herum, zum Beispiel in Regionen prämotorisch, also vor der motorischen Region oder um die Schlaganfallläsion herum, kommt zurück. Und das ist etwas, was auch korreliert mit dem Ausmaß von Training und dem Ausmaß von Erholung. Also wir sehen, es kommt mehr normal oder der normalen Aktivierung, ähnliche Aktivierung zurück, wenn Menschen sich gut erholen und viel trainieren.
Hier mal eine kurze Pause. Das waren nun echt sehr viele Informationen und ein spannender Überblick über die Ursachen und Therapiemöglichkeiten beim ischämischen Schlaganfall. Ich fand es super beeindruckend, die Geschichte von Frau Selicki hören zu dürfen und bedanke mich auch hier und heute nochmal für ihre Bereitschaft, uns einen so persönlichen Einblick in ihr Leben und die Zeit ihrer Genesung zu geben. Ebenso bedanke ich mich natürlich bei Herrn Professor Tomalla, dass er uns Rede und Antwort gestanden hat und uns wichtige Hintergründe zur Therapie erläutern konnte. Wer gerne noch mehr zum Thema Schlaganfall oder natürlich auch zu anderen neurologischen Erkrankungen erfahren möchte, kann zum Beispiel mal bei www.hirnstiftung.org reinschauen. Dort finden Sie und findet ihr sehr viele patientinnenverständliche Informationen bis hin zu ganz persönlichen telefonischen Beratungen. Also reinklicken lohnt sich. So, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war der erste richtige Podcast Nervensache der Deutschen Hirnstiftung in Zusammenarbeit mit Klinisch Relevant. Ich möchte mich hiermit herzlich bedanken bei Klinisch Relevant, die den Podcast hosten und uns schon im Vorfeld ganz ausführlich bei der Grundsteinlegung unterstützt und uns beraten haben. Außerdem einen herzlichen Dank an die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, die uns das Know-how und für unser erstes Interview sogar ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch Freude gemacht zuzuhören. Ich freue mich über Kommentare und Rückmeldungen zum Podcast und ich sage es jetzt einfach nochmal ganz frech, wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie und Ihr mal vorbeischaut auf www.hirnstiftung.org. Außerdem sind wir natürlich auf Unterstützung in Form von Spenden und Mitgliedschaften angewiesen. Also, damit der Laden weiterläuft, kann man auch gerne Mitglied werden oder eine kleine Spende dalassen. Das nächste Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören wir uns im Dezember. Da darf ich erneut 2 Gäste bei mir im Podcast begrüßen. Ich sage schon mal so viel vorab. Wir sprechen dann über eine Erkrankung aus dem Bereich der Neuroimmunologie. Also einfach wieder einschalten zu Nervensache, dem Podcast der Deutschen Hirnstiftung. So, jetzt ist aber Schluss. Bis bald!
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.